Die Teddy Bears Stockholm gehört auf Flux FM am Dienstagnachmittag, am 30.04., am Vorabend des 1. Mai. Wir blicken noch ein bisschen weiter in die Zukunft und sprechen schon heute über einen der führenden Medienkongresse in Europa, veranstaltet von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Media Convention geht nächste Woche Montag in eine neue Runde, wieder zusammen mit der Republika in der Station Berlin. Was euch genau erwartet dort vor Ort, das verraten mir zwei Gästinnen, Claudia Graband und Annecke Plass aus dem Media Convention Team, haben es zu mir ins Studio geschafft. Schönen guten Tag an euch beide. Hallo.
Hi, Vinson.
Hallo.
Hallo. Es sind nicht mehr allzu viele Tage bis zum Beginn der Media Convention. Am Montag geht's los. Wie aufregend ist die Phase jetzt gerade? Wie viele kleine Stellschrauben müssen noch nachjustiert werden? Oder seid ihr jetzt gerade an so einem Punkt angelangt, wo man sagt, jetzt können wir nichts mehr ändern? Es ist alles geplant, was geplant werden kann, denn Rest bestimmt der Zufall.
Geht nicht mehr wirklich zurück, würde ich sagen. Nee. Wir sind natürlich tierisch aufgeregt und freuen uns aber auch wahnsinnig. Ja, es gibt noch viel, viel, viel zu tun, aber wir haben ja noch 5 Tage.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ja, es wird wahrscheinlich auch noch das eine oder andere gebaut werden müssen für die diesjährige Ausgabe der Media Convention, aber das ist ja alles noch im Zeitrahmen. Das Motto in diesem Jahr lautet Playing for Keeps, jetzt wird's ernst. Ja, dass es ernst wird, das Gefühl hat man durchaus auch als Bürger oder Bürgerin der Bundesrepublik derzeit. Es steht viel auf dem Spiel, die Europawahlen stehen vor der Tür und politisch ist einiges los, auch hierzulande, in dem Land, dem man ja lange eine Immunität dem Rechtsruck gegenüber quasi andichtete wegen der Historie, haben aber viel zu viele scheinbar wieder vergessen. Jetzt geht's also um die ganz großen Fragen unter der Überschrift Playing for Keeps, jetzt wird es ernst. Welche Werte sind in der demokratischen Gesellschaft wichtig? Wie soll eine Gesellschaft auch aussehen, in der wir leben wollen? Welche Themen habt ihr euch da so vorgenommen in diesem Jahr? Und wie politisch ist die Media Convention, vielleicht auch im Vergleich zu vorherigen Ausgaben?
Also ich würde sagen, wir waren immer schon ziemlich politisch mit all unseren Themen, die wir so auch in den vergangenen 6 Jahren, ist jetzt die 6. Ausgabe, genannt haben. Aber in der Tat, du hast es vollkommen richtig gesagt, es geht jetzt um die Wurst. Bei uns, bei der Medienanstalt, wir kümmern uns um Medienvielfalt und um Medienvielfaltsicherung. Und das sind genau die Themen, die wir auch dort besprechen wollen. Sehr politisch wollen wir werden. Wir wollen gucken, wie viel müssen wir eigentlich dazu tun, damit wir weiterhin in einer Demokratie leben können. Um vielfältige Medien zu hören, zu sehen und zu lesen zum Beispiel. Und da kümmern wir uns zum Beispiel um die Frage, wie eigentlich reguliert werden muss. Es klingt immer erstmal so schlimm, aber es bedeutet eben auch was Positives, weil nämlich die Menschen dadurch auch mehr Vielfalt bekommen. Wir wollen uns darüber auseinandersetzen, welche Mittel man einsetzen kann, um eben Meinungsfreiheit zu erhalten und Hassbotschaften möglichst zu minimieren. Das sind natürlich sehr, sehr wichtige Themen. Und Politik ist das natürlich von vorne bis hinten, sagen wir es mal so.
Du hast jetzt ein Themenfeld angerissen, über das wir später nochmal sprechen werden, nämlich das Themenfeld Social Media und politische Information oder auch Desinformation. Das ist ein ganz großes Thema derzeit, das auch bei euch quasi zu einem großen Anteil besprochen werden wird, was finde ich auch sehr passend ist. Wenn man ausführlicher ins Programm schaut, stellt man fest, es geht auch um Filme und Serien. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass auch da von rechts quasi Attacken stattfinden mittlerweile, um, was weiß ich, die Standardfamilie mit dem Cis-Male-Papa quasi öfter abzubilden in Serien und Filmen. Das wird ja jetzt öfter eingefordert von rechts. Also gibt es da auch schon so eine versuchte Einflussnahme. Das ist jetzt aber nicht unbedingt das wichtigste Thema. Trotzdem in eurem Kontext, trotzdem geht es halt auch um Filme und Serien im Streaming-Zeitalter. Was sind da große Herausforderungen und so Chancen für deutsche Medienhäuser derzeit? Wie würdet ihr das einschätzen?
Das Stichwort ist im Grunde auch jetzt schon gefallen. Vielfalt ist auch in der wirtschaftlichen Hinsicht natürlich ein großer Punkt, eine große Herausforderung für alle, die bisher jetzt schon am Markt sind. Also jeder kennt Amazon, Netflix, wir haben mehr oder weniger alle Abos da. Es kommen immer mehr dazu, es finden viele Übernahmen statt. Und wir wissen im Grunde nicht genau, wo es hingehen soll. Das wollen wir gerne diskutieren. Mhm. Wer macht sich Konkurrenz? Was kann bestehen? Und was passiert tatsächlich mit der Vielfalt all der Inhalte? Bleiben die vielfältig? Gibt es mehr Nischenangebote?
Ja.
Was bekommt der Zuschauer noch zu sehen?
Ja, und inwiefern ist halt auch eine Plattform wie Netflix oder Amazon Prime dazu in der Lage, vielleicht auch politische Meinungen mitzubilden? Man hat ja das Gefühl, dass wenn man sich so das Netflix-Angebot anguckt, das ist alles gerade noch so relativ liberales Zeugs. Ja, da ist dann auch mal so eine Anti-Trump-Doku mit dabei oder eine Doku, die über die Vorteile von medizinischem Marihuana referiert. Aber dass das jetzt für immer so bleibt, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt.
Das ist sicherlich auch ein Aspekt. Besonders liegt uns aber auch am Herzen, vor die Inhalte, wie die Geschäftsmodelle aussehen können, wie überhaupt diese Serien zustande kommen können. Da wollen wir einfach sprechen mit den Vertretern der Sender, mit den Vertretern der Streaming-Plattform. Wir gucken auch, werfen einen Blick auf den Sport-Streaming-Markt. Wie können sich überhaupt die einzelnen Sender behaupten? Wie können sie sich aufstellen, wenn sie komplett digital stattfinden? Und was passiert mit denen, die bisher nicht so digital aufgestellt waren oder noch nicht komplett digital waren?
Ja, das ist ein spannendes Feld, wo sich auch innerhalb von einem Jahr, hat man das Gefühl, so wahnsinnig viel ändert. Ja,
du sprichst natürlich auch etwas an, was total wichtig ist, nämlich dass lokale Medieninhalte, kleinere Anbieter eben auch, also kleinere Sender, dass die eben nicht völlig von der Bildfläche verschwinden. Ja. Und das sind natürlich auch die Anbieter von den Contents, die da kommen, dass eben nicht irgendwann alles nur von einer Seite, von einer sehr finanziell gut ausgestatteten Seite organisiert wird, sondern eben das vielfältige Stimmen gehört werden und vielleicht nicht nur die, die möglichst viel Fördergelder kriegen oder so. Und da wollen wir auch so ein bisschen schauen, dass wir eben die lokalen Anbieter, was machen die eigentlich dann, um Aufmerksamkeit zu erzielen, beziehungsweise was kann man ihnen vielleicht auch, wie kann man sie unterstützen, dass sie eben noch gesehen und gehört werden? Also das sind ja auch durchaus Themen, die super wichtig sind, dass man eben nicht nur diese Mainstream, hat man ja früher so zu dem gesagt, was so alle irgendwie gedacht haben, aber heute bedeutet das eben auch häufig, dass das sehr finanziell gut ausgestattete Unternehmen sind, die Meinungen dann bilden.
Ja. Und dieses Lokale ist aber auch ein interessantes Thema gerade, weil man ja das Gefühl hat, dass quasi ab einer gewissen Größe ist lokal bei so Tageszeitungen, ist quasi so am Abkacken, funktioniert nicht mehr so richtig. Aber wenn es dann so ultralokal wird, wenn es jetzt eine Kreuzberg-Gazette plötzlich gibt, dann flippen wieder alle aus und finden das hervorragend. Das ist
absolut,
auch eine interessante
Entwicklung. Prenzlauer Berg-Nachrichten, neuköllner.net oder wie sie die Abkürzung weiß ich jetzt ganz genau, aber es sind genau diese Punkte. Im Hyperlokalen findet das dann wieder statt. Aber was machen wir damit, wenn wir überlegen, dass mancher Stadtteil in Berlin, mancher Kiez, ist ähnlich groß wie eine bundesdeutsche Stadt.
Ja.
Und dort gibt es vielleicht zwei Zeitungen. Hier gibt es vielleicht nur einen kleinen Blog. Nicht das zu schmälern. Blogs sind wunderbar und ganz wichtig. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Und man muss darüber nachdenken, wie kommt man eigentlich an die Menschen ran? Wie erfahren sie von den Nachrichten? Da haben wir zum Beispiel ein Projekt gestartet, Smart Village, als Medienanstalt. Da versuchen wir auch auf der Veranstaltung drüber zu reden. Wie erreichen wir eigentlich die Menschen auch im ländlichen Raum? Hier in Berlin erreicht man wenigstens die Menschen, weil sie Internet haben.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht überall der gleiche Fall.
Ja, das ist halt auch so ein Ding, wo man denkt, da reden wir halt immer noch darüber, dass im ländlichen Raum in Germany, also in einem durchaus wohlhabenden Land, dass da das Internet immer noch nicht richtig
so ist,
funktioniert.
So ist. Und das ist nicht weit von uns entfernt. Nee,
geht gleich los hier bei Neuglobsow, hinten in Brandenburg. Ja, so, da funktioniert das schon nicht mehr richtig.
Genau, und deswegen wir haben eine Modellkommune entwickelt, Bad Belzig, wo wir halt versuchen, so ein bisschen zu gucken, wie kann man Vielfalt im ländlichen Raum erhalten und wie kann man die Menschen dort erreichen. Auch ein wichtiges Thema, was wir dann natürlich auch auf der Media Convention thematisieren werden.
Ja, und da wird es natürlich auch schon wieder politisch, wenn man die Medien als vierte Gewalt im Staate ansieht, die unter Umständen korrektiv sein können, den politischen Aussagen auch von mir aus der AfD gegenüber, dann ist das gerade im ländlichen Bereich, glaube ich, besonders wichtig, dass das da funktioniert. Ja, weil da ja im Moment zumindest noch mehr Leute herkommen, die mit so rechten Ideen flirten, als jetzt aus so großstädtischen Ballungsgebieten, wo man Vielfalt einfach auch täglich lebt und sich da eben nicht von drei geflüchteten Menschen mehr verunsichern lässt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich mit Teams, die TV-Produktionen machen, zu unterhalten, da so quasi hinter die Kulissen zu blicken. Was ist da geplant?
Na, wir haben wieder am ersten Tag, ist quasi schon gelernt, unser Meet the Team nennen wir das netterweise, wo wir in diesem Jahr tatsächlich drei Produktionen vorstellen. Einmal das Wichtigste im Leben, dann die zweite Staffel von Bad Banks und die neue Zeit, eine Bauhaus-Serie, eine Serie über das Bauhaus, und wo wir uns natürlich riesig freuen, dass Mitglieder der Crew, Produzenten, Regisseure, Schauspieler mit dabei sind und ihre Produktion vorstellen, ein bisschen was zeigen und eben auf Fragen antworten.
Das ist also ein Programmpunkt, der durchaus auch interessant sein könnte für Medienmacher, Medienmacherinnen, die sagen, ich habe im Prinzip eine gute Serienidee, da kann man, weiß aber noch nicht genau, wie ich die verdienen soll, da kann man sich quasi bei den verschiedenen Punkten, die ihr gerade erwähnt habt, schon ganz gut informieren und unter Umständen auch schon einen Schritt weiterkommen, weil man eben mit Leuten sich auseinandersetzen kann und networken kann unter Umständen auch.
Definitiv.
Die sich da auskennen. Wir haben also schon einiges erfahren über die diesjährige Ausgabe der Media Convention. Wir hören zwischendurch ein bisschen Musik und quatschen dann noch ein bisschen weiter, auch über den politischen Aspekt der Media Convention, über Social Media und Fake News und diesen ganzen Themenkomplex zwischendurch, aber Musik von Talisco aus Frankreich. Wir hören sein Stückchen Closer. 17.20 Uhr in der Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Talisco mit Closer auf Flux FM. 17:23 Uhr. Wir sprechen immer noch über die Media Convention, die wieder veranstaltet wird von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Sie findet statt, auch das zum wiederholten Male, zusammen mit der Republika in der Station Berlin ab dem kommenden Montag. Und die Media Convention 2019 ist durchaus nochmal ein Stück politischer geworden als die bisher durchaus auch schon politisch zu betrachtenden Veranstaltungen. Es geht beispielsweise in einem Panel auch um das ganz große Thema, das gerade auch überall besprochen wird, Social Media und Wahlkampf im Vorfeld der Europawahlen. Wird darauf hingewiesen, auch in der Tagespresse, dass man durchaus Desinformationen auf den Leim gehen könnte. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass sehr, sehr viel, also glaube ich über 20% aller Informationen vor der letzten Bundestagswahl Desinformationen gewesen sind. Komplett erfundene Falschmeldungen. Das ist eine relativ hohe Zahl, mit der man so nicht gerechnet hätte. Es ist also ein Thema, das euch auch angehen muss, das ihr besprechen müsst. Was ist geplant zu diesem Thema bei diesem Panel?
Wir haben, die Medienanstalt hat gemeinsam mit anderen Medienanstalten aus Nordrhein-Westfalen, unter anderem, haben wir eine Studie zur Europawahl ins Leben gerufen, beziehungsweise wir wollen da untersuchen, wie Social Media eben den Wahlkampf mit politischer Werbung dominiert. Und was richtig super ist, wir haben mit Herrn Professor Hegelich aus München, einem Professor, wollen wir dort auf der Veranstaltung den Startschuss geben, um eben so ein Online-Tool zu präsentieren, wo dann die Einblicke in die Wahlkampfaktivitäten auf Facebook und Twitter und solchen Plattformen dann eben präsentiert werden, dass man sich mal so ein Bild davon machen kann, welche Größenordnung das eigentlich einnimmt. Wie genau? Wird spannend, werden wir dort auf der Veranstaltung dann machen. Allein auf dieses Dashboard freue ich mich schon sehr, weil man da eben dann mal so einen Einblick darin gewinnt. Es ist natürlich extrem wichtig, da überhaupt drüber zu reden und sich darüber bewusst zu werden, wie sehr politische Werbung eben in den sozialen Medien auch Einzug genommen hat.
Ja, und vor allen Dingen, dass da auch Ungleichheiten durchaus existieren. Ja. Also wir haben jetzt gerade in der letzten Woche auch einen Zeitungsartikel hier zitiert in der Sendung, der darüber unterrichtete, dass die AfD zum Beispiel, ich glaube, es war wöchentlich so um die 4000 Posts raushaut auf verschiedenen Kanälen, während das die anderen Oppositionsparteien in viel kleinerem Maße tun, was dann auch wiederum damit zusammenhängt, dass die ordentlich arbeitenden Social-Media-Menschen, die in Parteien angestellt sind, dass die auch mal recherchieren, bevor sie was raushauen, ja, und nicht einfach irgendwas behaupten. Ja. Aber trotzdem gibt's da ein Ungleichgewicht. Auch das, finde ich, ist schon mal sehr interessant. Und auch das lässt einen ja schon mal die Gefahr spüren, die davon ausgeht, wenn eine Partei quasi nonstop da Informationen raushaut. Das ist ja logisch, dass da irgendwas verfängt irgendwann mal, auch bei denkenden Menschen.
Genau, oder? Das ist so. Und wir wollen darüber eben auch mit denjenigen sprechen, die diese politische Werbung dann auch positiv machen. Mhm. Wie sie sie aufbauen. Wir haben Gott sei Dank auch einen Vertreter von Facebook mit auf der Bühne sitzen, der dann eben auch mal sagen kann, wie Technik funktioniert, was Facebook tun kann, um bestimmte Dinge zu erkennen und sie dann eben auch möglicherweise anders zu behandeln. Wie genau? Wird spannend, gesagt.
Algorithmen alleine scheinen ja nicht zu funktionieren.
Ja, es ist die Frage, wie es funktionieren kann. Und es ist definitiv so, da hast du vollkommen recht, dass wir da dringend drüber sprechen müssen, weil es natürlich nicht jeder Mann, jede Frau ist jeden Tag darüber, denkt er oder sie nach, wie werde ich jetzt eigentlich gerade manipuliert?
Ja.
Das macht einfach keiner von uns.
Ja, im Prinzip sind wir in einer Zeit angekommen, wo jeder Mensch, der einen Rechner hat und Zugang zu Informationen, selbst journalistische Arbeit leisten muss, nämlich nochmal doppelchecken, was steckt hinter dieser Nachricht, kann ich die woanders auch nochmal finden? Ja, das sind ja eigentlich Arbeiten, die Journalisten machen müssen. Muss jetzt im Prinzip jeder selber machen,
um Thema sich nicht verwirren zu lassen. Thema Glaubwürdigkeit, ne? Welche Medien sind glaubwürdig? Wie funktioniert das aber in den sozialen Medien? Mhm. Da sind ja im Prinzip alle Menschen, die dort drin sind, bieten Inhalte an.
Ja.
Welche davon sind jetzt gefiltert? Welche sind glaubwürdig? Welche kommen aus welchem Lager? Das ist genauso, wie du sagst.
Ja. Also höchst interessant auf jeden Fall das Thema. Ein weiteres Thema, das mich persönlich auch interessiert, weil ich selbst einen mache hier mit Uli Hefliger, ist das Thema Podcast. Das finde ich ganz interessant. Da habe ich im Berlinale, sage ich jetzt, im Republika-Zusammenhang schon mal drüber gesprochen. Da ist ja das Motto TLDR, also Too Long Didn't Read. Im Netz werden Texte, die komplexere Zusammenhänge beschreiben, oft nicht zu Ende gelesen, einfach weil es ein langer Text ist. Ein Podcast darf aber gerne mal 40 Minuten mit einem Sprecher über ein Thema monothematisch arbeiten. Das wird gerne gehört und abgerufen. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt gerade derzeit. Was erwartet das Publikum zum Thema Podcast bei euch?
Das Thema Podcast, der Schwerpunkt, das bieten die Kolleginnen und Kollegen der Republika auf jeden Fall viel, viel ausführlicher an. Wir kümmern uns in einem Panel um die Frage, wie sich Mediennutzung verändert hat. Genau wie du sagst, wir haben eben auf der einen Seite beobachten wir dieses Phänomen, dass Podcasts genutzt werden. Stundenlang hören sich die Leute bei Zeit Online zum Beispiel alles gesagt, hören die sich stundenlang Podcasts an und haben da auch überhaupt kein Problem mit, aber andere Formate werden nicht genutzt. Darüber sprechen wir auf jeden Fall innerhalb des Fans, aber wir sprechen auch über dieses Phänomen Sprachassistenten und Smart Speaker, sowas wie Alexa, die dann eben auch die Mediennutzung, wie wir Medien bisher genutzt haben, komplett verändern.
Ja.
Und darüber wollen wir auf jeden Fall erstmal schauen mit einer kleinen Keynote. Was sind übrigens überhaupt heute Mediennutzungsformen? Wie nutzen wir eigentlich Audioformate?
Ja.
Ne? Also über den Sprachassistenten Alexa, spiel mir mal bitte das und das.
Ja.
Kommt denn dann auch wirklich das, was wir uns gewünscht haben? Oder bietet Alexa eine Playlist von Amazon an?
Ja, ja,
das ist ja ein sehr interessantes Phänomen und da eben auch wieder Thema Vielfalt. Wie können wir eigentlich damit umgehen, dass wir möglicherweise sowas angeboten bekommen?
Ja.
Und Podcasts spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, weil die dann eben wieder das Phänomen, wo man längere Zeit an einer Sache bleibt.
Ja.
Aber da sind wir auch bei einem sehr wichtigen Punkt, denn das findet auf Stage 6 statt.
Ja.
Genau, wir haben tatsächlich auch insgesamt zwei Sessions zum Thema Podcast. Wir haben einmal Joel Lovell von Pineapple Media, die ja in den USA sehr, sehr erfolgreich sind, auch mit seriellen Formaten tatsächlich, die eben das tun oder das erreichen, was man gerade nicht so denkt, nämlich die Hörer wirklich über Stunden an die Kopfhörer zu binden.
Ja.
Und wollen ihn jetzt einmal befragen tatsächlich dazu, was diesen Erfolg in den USA eigentlich ausmacht, was wir vielleicht in Deutschland, in Europa davon lernen können.
Ja.
Das machen wir einmal auf der Bühne 6 am Montag und wir haben in einer zweiten Podcast-Session wird befragt, Herr Kurf, zu den eher wirtschaftlichen Aspekten, also gar nicht mal so die inhaltlichen Schwerpunkte, der inhaltliche Erfolg, sondern was steht da eigentlich hinter an Geschäftsmodellen?
Ja.
Und da auch wieder, was können wir uns abgucken? Wo geht es hin? Wo geht überhaupt diese ganze Reise hin? Im Moment ist es der totale Boom. Wird das anhalten? Ist auch da am Ende eine Überfüllung von Programmen am Start, die eigentlich keiner mehr überblicken kann? Worauf dürfen wir uns freuen vielleicht auch?
Ja.
Und ich glaube, es wird Hörbeispiele geben.
Ja, das ist gut und auch interessant, denn daran scheitert es ja dann am Ende doch, ob man sich den Podcast lange reinzieht oder nicht. Wenn er gut produziert ist und wenn die Sprecher funktionieren, dann ist die Chance größer, dass man sich damit auseinandersetzt, auch über längere Zeit. Wir haben über Patricia Schlossers Podcast hier länger und ausführlich gesprochen. Die hat einen Podcast gemacht über 6 oder 7 Folgen über die dritte Generation der RAF, zusammen mit ihrem Vater, der damals Polizist war, als der terroristische Anschlag in München stattfand bei den Olympischen Spielen. Das war ein ganz gutes Beispiel, finde ich, für so eine ganz lange und langsam erzählte Geschichte, der man aber unbedingt zuhören wollte bis zum Schluss. Das waren insgesamt 7 Stunden Material oder so, die einem da um die Ohren geballert wurden. So viel Text liest man da nicht schnell mal im Netz nach zu einem Thema. Gibt es denn noch Programmpunkte, die ihr besonders erwähnenswert findet, die euch besonders am Herzen liegen, die vielleicht hier nochmal am Schluss unseres Gespräches quasi Öffentlichkeit finden sollten?
Also du hast die ganze Zeit über Politik geredet. Da müssen wir natürlich unbedingt erwähnen, dass unser regierender Bürgermeister Michael Müller die Veranstaltung eröffnen wird, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Was ganz besonders für uns auch ist, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, wird die Eröffnungskeynote halten in der Funktion als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, wo sie eben genau diese Themen mal so überblicken will. Wie wollen wir eigentlich in der digitalen Gesellschaft zusammenleben? Wie wollen wir sie gestalten? Was sind eigentlich die Umgangsformen mit diesen marktstarken Plattformen, so nennen wir sie, Amazon, Facebook, Google, wie wollen wir damit umgehen? Und was ich sehr spannend finde, dass wir auch gleich danach noch anschließen bei dem Panel, worüber wir sprechen wollen, über die Frage, das Thema Rundfunk, was man ja früher immer genannt hat, der Rundfunk hat bestimmte Regeln und da braucht man Lizenzen und so weiter. Ja. Aber was ist eigentlich, wenn das Internet im Prinzip eine genauso gute Ausspielplattform ist und da ein Level Playing Field entstehen muss, irgendetwas, dass es für alle gleichberechtigt ist? Und da freuen wir uns sehr, sehr, dass wir ein super starkes Panel haben mit Marie-Theresa Weber von Facebook und der Intendantin vom RBB. Eva Flecken ist dabei von Sky, Tobias Schmidt, der Direktor der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen darüber sprechen, wie funktioniert das dann eigentlich in Zukunft, wenn die immer ähnliche Inhalte im Internet existieren, wie eben auch in den Rundfunkanstalten.
Ja, das ist ja interessant. Ding. Ja klar, weil nämlich auch, das ist ja auch interessant, die ganzen New School Podcast People holen sich natürlich wo Menschen, um das Ganze geil zu machen, beim Rundfunk, weil die wissen, wie man mit Mikrofonen umgeht und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon ein interessantes Themenfeld. Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass der Rundfunk nicht so wirklich abkackt. Also selbst ich als Radiomacher, der weiß, meine Sendung ist jetzt so schlecht nicht, rechne ja quasi stündlich damit, dass es niemand mehr hört, weil alle sich im Internet irgendwas anderes reinziehen. Aber Radio funktioniert komischerweise immer noch ganz gut.
Ja, als Nebenbei-Medium ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch aktuelle Studien haben eben genau das bewiesen, dass Radio wahnsinnig stark ist. Vor allen Dingen auch in Berlin und Brandenburg. Mhm. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Es ist ein sehr weites Feld. Das möchte ich auch noch sagen. Der Kartellamtspräsident kommt.
Okay.
Auf den warten wir seit 6 Jahren.
Wie sie sich freuen.
Das
fröhlichste Gesicht des ganzen Interviews hast du jetzt gerade. Der Kartellamtspräsident kommt.
Das muss ich ihm eigentlich mal sagen.
Ja, jetzt mal wirklich. Da freut er sich auch.
Es ist super spannend, weil das Kartellamt ja ein Verfahren gegen Facebook gerade eröffnet hat. Und er wird darüber berichten und wird also... Da kann man jemanden fragen, der es wirklich wissen muss.
Ja, und der Facebook-Repräsentant grummelt auf der anderen Seite des Panels vor sich hin.
Möglicherweise könnte das passieren.
Ja, ist doch gut. Vom 6. bis zum 8. Mai läuft in der Station Berlin die Media Convention zusammen mit der Republika. Wir dürfen jetzt Tickets für euch verlosen und zwar am besten per Mail. Schreibt eine E-Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Media Convention. Und wir schicken euch quasi Gästeliste, Plätze zu. Mehr Infos zum Kongress findet ihr auf der Homepage fluxfm.de/heute. Oder ihr gebt einfach Media Convention mal ins Suchfensterchen ein. Da ist man sofort auf der richtigen Seite.
So ist es.
Da braucht man gar keine Zusatzverschlagwortung mehr eingeben. Das ist relativ sicher, dass man da auf der richtigen Seite rauskommt. Claudia Graband und Anneke Plass waren bei mir im Studio. Vielen Dank für euren Besuch.
Danke dir.
Viel Erfolg für die Media Convention in diesem Jahr und wir sehen uns ja dann spätestens 2020 wieder.
Genau, machen wir.
Bis dahin.
Dann. Danke.
Tschüss.
Dann. Tschüss.
Eine Stunde, eine Band und die Songs, die ihr Leben prägen.